Advent, dritter Advent, Wartezeit, oder? Wir warten, immer noch. Kleines Beispiel, am Mittwoch habe ich mich mit Klaus verabredet, wollte ihn abholen, damit wir zusammen zu Olla fahren. Und Klaus pünktlich kam raus und hat schon mal draußen gewartet an der Bushaltestelle. Und wer nicht kam, war Stefan. Und er wartete. Und er hatte schon Zweifel, ob ich vielleicht schon da gewesen wäre und schon weggefahren wäre, dass er da alleine steht und immer noch wartet und ich komme gar nicht mehr. Aber Klaus war ganz geduldig und irgendwann ist Stefan auch gekommen. Bisschen zu spät, weil auch ich musste warten, aber dann kam es doch. Warten ist herausfordernd, oder? Manches Mal. Und wir sind nicht immer die Geduldigsten. Es braucht Geduld, es braucht Ausdauer und manchmal auch Durchhaltevermögen. Und es braucht Glauben daran, dass sich das Warten auch lohnt. Wenn Klaus aufgegeben hätte und gesagt, der Stefan kommt sowieso nicht mehr, dann hätte ich ihn nicht mitnehmen können, dann wäre er wieder reingegangen. Oder ich hätte anhalten müssen und klingeln müssen, ja. Also ich brauche den Glauben daran, dass sich das Warten auch wirklich lohnt. So, bei den Kindern, ich glaube, die haben auch gewartet. Was wir da eben gerade im Video gesehen haben, die haben bestimmt auch gewartet und die waren total begeistert, dass sich das Warten gelohnt hat. Das hat man auch gesehen. Adventszeit ist Wartezeit. Und auf was warten wir? Auf Weihnachten. Auf Geschenke. Nicht auf Jesus. Jesus ist schon längst da gewesen. Wir warten nicht mehr auf Jesus. Der kommt nicht am 24.12. zu uns. Gehe ich jedenfalls von aus. Der ist schon vor 2000 Jahren gekommen. Ja, der kommt nicht. Er kommt mal irgendwann wieder, ja. Und das ist auch ein Warten. Dieses Warten auf die Wiederkunft. Der kommt ein zweites Mal, ja. Und das Warten jetzt auf Weihnachten, das ist nicht so schwer. Wir wissen, wir kennen den Termin, wann Weihnachten ist. Für die Kinder ist es manchmal schon schwer, weil sie sind ungeduldig und wollen endlich die Geschenke, die sie auf der Liste haben. Aber für uns, wir wissen, und manchmal kommt Weihnachten viel schneller, als wir denken, aber wir wissen eigentlich den Termin. Ja. Bei seinem Wiederkommen ist das ein bisschen was anderes. Da kennen wir den Termin nicht. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Und da fällt uns das Warten deutlich schwerer, oder? Von dieser Wartezeit spricht Jesus in einem Gleichnis. Und das finden wir im Matthäus-Evangelium. Aber bevor ich das lese, dieses Gleichnis, möchte ich uns ein Stück weit in die Sitten und Gebräuche der damaligen Zeit mit hineinnehmen, weil sonst verstehen wir nicht unbedingt genau, was damit gemeint ist. Das wird in dem Gleichnis nicht weiter erklärt, weil Jesus geht davon aus, dass das jeder weiß, weil das war üblich damals. Aber für uns, es ist immerhin 2000 Jahre her. Und wir haben inzwischen andere Sitten und Gebräuche und von daher ist es gut, nochmal zu gucken, wie ist das damals gewesen. Damals war es so, wenn ein Paar heiraten wollte, dann haben sich vorher meistens die Eltern geeinigt, welches Paar da zusammenkommt. Damals hat man sehr früh geheiratet. Ich glaube, das früheste Alter waren tatsächlich 12 Jahre. Ja, und da die Eltern davon ausgehen, mit 12 Jahren können die Kinder noch nicht überblicken, ob sie zusammenpassen oder nicht, haben meistens tatsächlich die Eltern die Ehe arrangiert. Ja? Es gab natürlich auch die Entscheidung, vor allen Dingen, wenn es dann ein bisschen später war, dass sich Paare gefunden haben und sich füreinander entschieden haben, aber tatsächlich zu Anfang waren es die Eltern. So, und dann kam, wenn diese Entscheidung gefallen war, kam die Verlobung. Man hat sich verlobt, man hat sich versprochen, wir wollen heiraten. Das kennen wir auch heute noch, nur heute ist die Verlobung mehr eigentlich eine Feierlichkeit. Damals war es schon ein Bündnis, was sehr fest eingehalten worden ist. Also eine Verlobung zu lösen, war nicht mal eben so. Das war schon fast tatsächlich wie verheiratet. So, das heißt, es wird auf jeden Fall geheiratet. Wenn Verlobung gefeiert wurde, dann wussten sie, der Hochzeitstermin kommt irgendwann, aber er stand noch nicht genau fest. Weil dann musste nämlich erstmal der Bräutigam die Wohnung für die beiden herrichten. entweder anbauen bei den Eltern oder ein neues Haus bauen, wie auch immer. Aber bis er das fertig hatte, wurde keine Hochzeit gefeiert. Erst wenn das zu Hause fertig war, dann wurde Hochzeit gefeiert. So, und wenn er dann irgendwann soweit war, dann stand auch der Termin für die Hochzeit fest. Und die Hochzeit wurde in Israel in der Regel nicht am Tage gefeiert, sondern abends. Im Sommer ist es in Israel richtig heiß, da kannst du am Tage nicht feiern. So, also nach Sonnenuntergang wurde frühestens die Hochzeit gefeiert. Und Sonne geht im Sommer in Israel um 7:45 ungefähr unter. Je nachdem, verschiebt sich natürlich genauso wie bei uns. 7:45 wird es ziemlich schnell dunkel und dann geht die Zeit los, die Wartezeit. Wann kommt der Bräutigam? Nämlich der Bräutigam ging von seinem neu gebauten Zuhause, ging dann los zu seinen Schwiegereltern, um die Braut abzuholen. Natürlich ging das zu Fuß und keiner wusste genau, wann er jetzt kommt. Wann ist es kühl genug? Wann ist es dem Bräutigam genehm? Wann hat er seine Freunde alle dabei? So, und dann ging es erst los. Und wenn er in Sichtweite war, wenn also das Brauthaus ja gesehen hat, ah, der Bräutigam kommt, und ganz leise waren die, glaube ich, nicht, dann machte die Braut sich auf mit ihren Brautjungfern und dann ging sie dem Bräutigam entgegen und dann ging die ganze Truppe, die ganze Hochzeitsfeiertruppe ging dann zusammen wieder zurück zu dem Zuhause und dort wurde dann Hochzeit gefeiert, richtig ausgiebig, wie gesagt, in der Nacht. Und natürlich, damals gab es keine Straßenlaternen. Wir gehen immer so, ne, es ist so normal, dass wir hier nicht im Dunkeln rumlaufen müssen, wenn es dunkel wird. Aber damals brauchte man Lampen. Auch das nur nochmal noch zur Ergänzung. Ohne Lampe konntest du überhaupt nichts sehen, konntest dich nicht orientieren, wusstest nicht, wo du langläufst. So, das als Vorgeschichte. Und wie gesagt, die Zuhörer von Jesus, die wussten das. Die brauchten das nicht erklärt kriegen, die wussten das. Matthäus 25, Verse 1 bis 5. Und dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegenliefen. 5 von ihnen aber waren klug und 5 töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Und die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Und als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Also Jesus macht hier ein Bild auf und er vergleicht das. Er sagt gleich von vornherein, das Reich Gottes ist wie. Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte, die ihr kennt und ich mache euch darauf aufmerksam, so wird es auch in Zukunft sein. Das heißt, ich erzähle euch etwas vom Warten und auch von der Herausforderung von Warten. Man kann mit dem Warten unterschiedlich umgehen. Und wir rechnen nicht unbedingt damit, also wir sind das nicht gewohnt zu warten, oder? Bei uns kommen fast immer der Zug oder der Bus pünktlich. Ja, bei der Bahn weiß man das nie so genau im Moment, aber eigentlich kann man davon ausgehen, dass man einigermaßen pünktlich kommt. Ich glaube, auch Klaus brauchte nicht viel länger als 10 Minuten warten. Hoffe ich zumindest. Er hat sich was ausgehalten. Es ist jedenfalls nicht so, dass ich da eine Stunde oder 2 Stunden zu spät gekommen wäre. Ja, also hier sind wir gewohnt, dass alles pünktlich ist und wir sind nicht gewohnt zu warten. Und deswegen, weil wir nicht gewohnt sind zu warten, bereiten wir uns auch aus Warten nicht vor. Ja, also Klaus hat nichts mit zu essen gehabt, als er da stand und auf mich gewartet hat, weil das brauchte er nicht. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Wir sind dieses Jahr ja wieder zur Pastorenkonferenz gefahren, nach Willingen. Und normalerweise haben wir es immer so gemacht, wir fahren so gut 3 Stunden und dann haben wir da immer noch Zeit genug. Wir gehen dann immer da noch einkaufen und essen dann zu Abendbrot. Und dieses Jahr habe ich so den Gedanken gehabt, Mensch, lass uns doch was einpacken. Ja, wir brauchen doch da dann nicht unbedingt, wir können wir was mitnehmen und können dann da ganz in Ruhe und gemütlich essen. Haben wir das erste Mal gemacht. Und dieses Jahr, wie lange haben wir im Stau gestanden? Über 3 Stunden. Haben wir noch nie gehabt. War ein Unfall gewesen auf der Autobahn. Wir standen 3 Stunden wirklich, nicht irgendwie so Stop and Go, sondern 3 Stunden fest auf der Autobahn. Wir sind auch zu spät gekommen. Wir haben also das erste Treffen nicht mehr mitgekriegt. Wir sind um 10 da angekommen. Aber soll ich euch was sagen? Ich war so froh über diesen Gedanken vorher. Packt ihr schon mal was ein fürs Abendbrot? Dann konnten wir auf der Autobahn schon essen. Das hat uns das Warten ein wenig erleichtert. Ja, es war trotzdem nicht angenehm, das Warten. Ja, du weißt nicht, wann es weitergeht. Keine Ahnung. Es ist unangenehm. Ja, du weißt nicht, kommst du vorwärts, kommst du heute noch an oder nicht. Richtig Panne. Weiteres Beispiel. Ganz anderes Beispiel. Vor 3 Jahren haben wir hier angefangen, im West Gottesdienste zu feiern. 3 Jahre ist es her, ich habe nochmal nachgeguckt. Und ein bisschen später, eigentlich sind wir hierher gekommen, weil es im Winter in der Kirche zu kalt war. Wir haben eigentlich nur einen Ausweichplatz gesucht. Aber als wir dann hier waren und angefangen haben, Gottesdienste zu feiern, irgendwann hat der Herr zu uns gesprochen, hat gesagt, so, das ist nicht umsonst, dass ihr hier seid. Ich möchte, dass ihr für diesen Stadtteil betet, für die Menschen an diesem Stadtteil, die hier wohnen. Und er hat uns gezeigt, hier sind geistliche Mächte am Wirken und wir sollen geistlich erstmal beten, wirklich erstmal beten, damit diese geistlichen Mächte verschwinden. So, das ist unser Auftrag gewesen und das ist er immer noch. Und er hat uns Aussicht gegeben, tatsächlich diesen Blick gegeben, das wird sich auch lohnen, es werden Leute kommen. Aber erst dann, wenn wir wirklich geistlich durchgebrochen sind, wenn wir diese geistlichen Mächte verjagt haben, die hier die Menschen davon abhalten, zu Gott zu finden. So, und deswegen sind wir am Beten. Aber er hat gesagt, bis dahin wird kaum ein Mensch in den Gottesdienst kommen. Wundert euch nicht. Aber wenn ihr durchbetet, wenn ihr bis zum Schluss durchhaltet, dann wird es passieren. Dann werden Leute kommen. Und er hat sogar gesagt, die werden Schlange stehen. Das ist jetzt 3 Jahre her. Und er hat uns auch gesagt, das wird Schwierigkeiten und Herausforderungen mit sich bringen. Das wird nicht einfach sein. Kampf ist nie einfach, auch geistlicher Kampf nicht, den man im Natürlichen nicht sieht. Geistlicher Kampf ist nie einfach. Ja. Inzwischen ist viel Zeit vergangen und wir warten immer noch auf das sichtbare Ergebnis. Wir sind müde geworden, oder? Wer ist nicht müde geworden daran? Es ist nichts Schlimmes. Die Jungfrauen, die sind eingeschlafen, weil sie gewartet haben. Ja, das ist, ich meine, wenn du so lange wartest und es passiert nichts, dann wirst du irgendwann müde. Die hatten auch kein Fernsehprogramm, die hatten kein Handy, mit dem sie rumspielen konnten. Das war dunkel. Es war einfach nichts los und da wirst du müde, da schläfst du ein. Und wenn du hier nichts siehst am Lagberg, es geht nicht voran. Mal haben wir, aber wir haben kaum Gäste gehabt. Und du wirst müde. Wie lange noch? Wie lange soll das noch dauern? Und er hat uns immer wieder ermutigt. Und hat uns immer wieder ermutigt, gesagt, so macht weiter. Das Ziel ist nahe. Ja, aber Herr, wie nahe? Wann ist es denn soweit? Brennt unser Feuer noch? Ist die Lampe noch in Gang? Haben wir Öl genug? Und da ist jetzt so die Frage, jetzt mal tatsächlich auch bei uns ganz, ganz konkret, wie kann man sich denn vorbereiten? Und das ist ja die Frage, die Jesus hier stellt. Er sagt, die einen sind töricht und die anderen sind klug. Und er sagt ja auch, woran es besteht. Die einen haben Öl mit sich gehabt und die anderen nicht. Wie kann man sich vorbereiten? Und was will uns Jesus damit sagen? Was können wir daraus lernen? So. Im Grunde genommen, was er sagt, rechnet damit, dass es länger dauern kann. Das ist das, was er sagt. Rechnet damit, dass es länger dauern kann. Du weißt den Zeitpunkt nicht. Du kannst nicht genau bestimmen. Bei dem Bräutigam, es gab keine genaue Zeit. Heute wird ja eine Liste gemacht und da steht dann ein Einladungsdatum und genaue Zeit. Ja, und wer da zu spät kommt, der ist selber schuld. Da steht die Zeit fest. Aber damals stand die Zeit nicht fest. So, das heißt, rechne damit, die meisten haben wahrscheinlich damit gerechnet, ja gut, 7:45, na vielleicht noch eine Stunde, dafür reicht das Öl. Das waren die törichten Jungfrauen. Die Klugen haben gesagt, ja, wenn es reicht, ist ja schön, Aber wenn es nicht reicht, was machen wir dann? Also nehmen wir lieber einen Vorrat an Öl mit. Bei den Lampen war nur ein ganz kleiner Tank drin. Das waren so Öllampen, die hatten nur ein ganz kleines Gefäß. Da passte nicht viel Öl rein. So, das heißt, sie mussten irgendwann nachfüllen, wenn dieses Gefäß leer war. Und die einen, die haben eben nichts nachgefüllt, die hatten keinen Vorrat mit dabei. So, und es dauerte und es zog sich hin. Und wie gesagt, sie schliefen alle ein. Das hat nichts mit klug oder töricht zu tun. Müde sind sie alle geworden. Alle schliefen ein. Und dann, ich lese mal weiter, wie es weitergeht, ab Vers 6. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Aber die Klugen antworteten und sprachen, nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Wow. 4 Stunden nach Sonnenuntergang. Wer kann denn damit rechnen? 4 Stunden braucht der Bräutigam nach dem Sonnenuntergang, um sich endlich auf den Weg zu machen, um endlich da zu sein. Ich weiß nicht, ob der so einen langen Weg gehabt hat oder noch was vorbereiten musste. Vielleicht musste er noch die letzten Türklinken anschrauben. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Oder vielleicht war der Wein noch nicht da und er musste darauf an. Das steht da nicht. Er kam jedenfalls 4 Stunden zu spät. Konnte niemand mit rechnen. Nee. Aber ist es nicht ein blödes Gefühl, wenn du beim Einkaufen feststellst, du hast den ganzen Wagen vollgepackt und an der Kasse stehst, dein Portemonnaie zückst und sagst, ich habe ja gar nicht genug Geld mit. Ist das schon mal passiert? Ja, heute zückt man dann seine Karte, ne, wenn man denn eine hat. Ist das nicht ein blödes Gefühl? Dann lädst du den halben Einkaufswagen wieder aus, weil du nicht genug Geld hast? Blöd. Oder wenn du mit deinem Auto einen riesen Umweg machen musst, weil irgendwo die Straße gesperrt ist. Und dann stellst du fest, für den Umweg habe ich keinen Sprit im Tank. Ich bleibe irgendwo unterwegs stehen. Das ist ein blödes Gefühl, oder? Es reicht nicht. Es reicht nicht. Ich komme nicht mit. Ich komme nicht an. Und bei diesem Umweg, wenn du dann irgendwo einen Termin hast, wenn die Fähre schon losfährt und du musst erst eine Tankstelle suchen, damit du dann da auch ankommst, dann kann es zu spät sein. Dann ist die Fähre weg. Dann stehst du da. Zu spät. Es reicht nicht. Und genau das, so ist es diesen Jungfrauen ergangen. Es reicht nicht. Ich muss erst mal los. Ich muss mich erst mal darauf vorbereiten. Ich muss erst mal diese Zeit überbrücken. Wie, ich habe mich nicht darauf vorbereitet. Und die anderen konnten leider nicht helfen, weil die haben für sich zwar diesen Vorrat gepackt, aber nicht für die anderen noch mit. Wovon spricht dieses Gleichnis? Er spricht nicht, also Jesus will uns nicht erzählen, so wenn ihr Hochzeit feiert, dann nehmt euch Öl genug mit. Darum geht es dabei nicht. Jesus spricht hier von seiner Wiederkunft. Das ist ein Bild auf seine Wiederkunft. Er wird eines Tages wiederkommen, aber steht nicht fest, wann. Dieser Tag ist nicht, den weiß Jesus nicht mal selber, den weiß nur der Vater im Himmel. Also, wir warten schon seit 2000 Jahren. Da ist er in den Himmel aufgefahren und hat gesagt, ich werde eines Tages wiederkommen. Aber keiner weiß wann. Es gibt zwar durchaus Hinweise darauf, wann die Zeit irgendwann kommt. Und die Hinweise verdichten sich, dass Jesus tatsächlich bald wiederkommt. Aber bald ist ein sehr großer Begriff. Keiner weiß ganz genau, keiner kann ein Datum sagen, geschweige denn irgendeine Uhrzeit. So, er kommt wieder und wenn er wiederkommt, dann holt er seine Braut. Von daher ist dieses Gleichnis durchaus auch eine Kopplung. Er holt seine Braut. Wer ist seine Braut? Welche Frau wird seine Frau werden? Es sind ganz viele. Es ist nämlich seine Gemeinde. All die, die Ja gesagt haben zu Jesus, gehören zu seiner Braut. Das heißt, das ist eine riesengroße Menge von Menschen, die in der Zeit, als Jesus von dem Moment an, als Jesus aufgetaucht hat, gehört haben das Evangelium, gesagt haben, ja, Jesus, ich will dir folgen. Die gehören zur Braut. Die sind wiedergeboren. Übrigens auch all die, die gestorben sind. Nicht nur die, die leben, sondern alle. Aber in dieser Gemeinde gibt es Kluge und Törichte. Und darauf will dieses Gleichnis hinaus. Es gibt Kluge, die sagen, ja, wir wissen nicht genau, also wir bereiten uns darauf vor, wir rechnen damit, dass Jesus später kommt. Und es gibt Törichte, die sagen, ja, wenn, dann kommt er gleich. Ich brauche mich nicht darauf vorbereiten. Ich brauche nicht, wer weiß, wie lange warten. Und die werden überrascht werden, die töricht sind. Ich lese jetzt nur mal das Ende des Gleichnisses. Ab Vers 11. Und danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, lass uns ein. Mach uns auf, tu uns auf. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Das ist genau das, wo Jesus jetzt erklärt, warum sage ich das? Ich werde wiederkommen eines Tages, und wenn ihr mit hineinkommt, wenn ihr rechtzeitig da seid, dann kommt ihr mit rein. Wenn ihr zu spät kommt, dann ist die Tür zu. Und ich werde sagen, ich kenne euch nicht. Zu spät. Der Zug ist abgefahren. Und du stehst noch am Bahnhof. Die Fähre ist weg und die nächste Fähre ist am nächsten Tag oder in einer Woche oder wann auch immer. Die Tür ist zu, ich komme nicht rein. Du bist nicht dabei. Wenn du 40 Jahre gläubig bist und Jesus sagt nach 40 Jahren, ich kenne dich nicht, dann ist das ein Schock, oder? Du rechnest damit. Aber meint Jesus wirklich, ich kenne dich nicht? Kennt uns Jesus nicht mehr? Weiß er nicht mehr, wer wir sind? Ist das gemeint damit, ich kenne dich nicht? Oder meint er damit was anderes? Ich glaube nicht, dass Jesus uns nicht mehr kennt, nicht mehr weiß, wer wir sind. Er weiß von jedem Menschen, wer er ist. In der Bibel steht, dass unsere Haare alle gezählt sind. Gott weiß ganz genau, wer wir sind. Und auch Jesus weiß genau, wer wir sind. Das muss was anderes heißen, ich kenne dich nicht. Von der Grundbedeutung dieses Wortes, was da steht, meint eigentlich ein Erkennen. Ein Erkennen, du gehörst zu mir. Also was hier eigentlich gemeint ist, ich erkenne dich nicht als Gotteskind, als erretteten Menschen, als der dazugehört, der zur Braut dazugehört. Das ist das, was hier gemeint ist. Ich erkenne dich nicht, dass du dazugehörst. Und da muss es ja einen Grund für geben. Was fehlt uns denn? Was fehlt daran, dass Jesus uns nicht als Gottes Kinder erkennt? Woran kann man erkennen, dass man zu Jesus gehört? Was macht den Unterschied? Äußerlich sind wir doch alles Menschen, sehen doch alle gleich aus. Wer sind denn nur die Gotteskinder, die zur Braut dazugehören und wer nicht? Können wir das von außen irgendwie erkennen oder sehen? Von außen her nicht. Aber Jesus guckt nicht nach von außen, sondern er guckt ins Herz. Und der Unterschied ist der Geist. Habe ich einen wiedergeborenen Geist, einen Geist, den Gott mir gegeben hat. Nämlich genau das geschieht, wenn ich mein Leben Jesus gebe, dann wird mein Geist wieder lebendig. Er gibt mir einen neuen Geist, der mich mit Gott versöhnt und ich wieder mit Gott kommunizieren kann. Und dann bin ich ein Gotteskind. Das macht also der Unterschied, ist innen drinnen, nicht von außen her. Aber wenn dieser Geist lebendig ist, dann erkennt mich Gott als Gotteskind. Dann erkennt mich Jesus auch als Gotteskind. Und ich glaube, der Punkt ist, wir müssen diesen Geist lebendig halten. Wenn dieser Geist, wenn wir den sterben lassen, wenn wir den vernachlässigen, wenn wir dem kein Futter geben, ich sage mal, der Geist ist die Flamme. Und wenn diese Flamme kein Futter mehr hat, dann geht sie ein. Wenn das Öl ausgeht, dann wird die Flamme erlöschen. Wo kriegen wir denn das Futter her? Wie können wir denn unseren Geist lebendig erhalten? Wie können wir dieses Feuer denn lebendig erhalten? Indem wir die Verbindung zu Jesus halten. Das ist der Punkt. Er ist die Quelle. Wie kann unser Geist, der von Gott ist, lebendig bleiben, indem er an der Quelle dran bleibt? Gott gibt diese Kraft. Gott gibt uns neuen Geist jedes Mal. Er gibt uns seinen Geist, genau. Und es hat hier an dieser Stelle nichts mit der Taufe im Heiligen Geist zu tun. Manche haben dieses Gleichnis immer daraufhin ausgelegt, es ist die Taufe im Heiligen Geist und wenn wir die haben, dann kommen wir mit. Die Taufe im Heiligen Geist ist eine wunderbare Sache und ich möchte nicht darauf verzichten, ja, auf gar keinen Fall, aber das ist hier nicht gemeint. Was hier gemeint ist, ist der Geist, den jeder bekommt, ob er geistgetauft ist oder nicht, den jeder bekommt, wenn er Ja sagt zu Jesus. Und dieser Geist bleibt dadurch lebendig, wenn ich an Gott dranbleibe. Das ist die Quelle. Und die ist unendlich groß. Also hier steht auch nicht, Jesus sagt auch nicht, schafft euch einen riesengroßen Vorrat, damit damit dein Geist lebendig bleibt. Wie willst du das machen? Habe ich drüber nachgedacht. So, natürlich, wir können dieses Gleichnis hat diesen einen Punkt. Es kann länger dauern. Und sieh zu, dass du darauf vorbereitet bist, wenn der König kommt, wenn der Bräutigam kommt, dass du dann bereit bist. Das ist der Punkt. Aber das hat nichts mit, von wegen, ich schaffe mir jetzt einen Vorrat an. Sondern seid wachsam. Bleib dran. Vernachlässigt die Beziehung zu Jesus nicht. Vernachlässigt die Beziehung in das Wort nicht. In das Wort gibt unserem Geist Futter. Das Wort Gottes, das Gebet, in dem wir mit ihm kommunizieren, das gibt unserem Geist Futter und baut unseren Geist auf und lässt ihn leben. Die Gemeinschaft miteinander gehört auch mit dazu, aber vor allen Dingen die Gemeinschaft mit Gott. Und darauf sollen wir achten, wenn diese Beziehung bleibt, dann brauchen wir überhaupt keine Angst zu haben. Selbst wenn wir müde werden und einschlafen, wenn wir eigentlich nicht bereit sind, aber er wird uns wecken. Auch das wird in diesem Gleichnis ja deutlich. Wir werden wach genug, früh genug wach. Er lässt uns nicht einfach weiter schlafen. Wir werden früh genug wach. Aber dann erst anzufangen und sagen, ja, wo stand denn das noch? Wie ist denn das mit Jesus? Kennt er mich noch? Das reicht dann nicht mehr. Sondern die Beziehung, die muss dauerhaft in Ordnung sein. Und genau das ist der Punkt. Diese Beziehung, wenn wir da dranbleiben, wenn wir an der Quelle dranbleiben, dann kommen wir auch mit und dann kennt Jesus uns auch. Worin liegt die Gefahr? Wir wollen uns doch gar nicht von Jesus abwenden. Wenn wir Jesus kennengelernt haben, wer will sich denn von Jesus abwenden? Wenn wir ihn lieben, eine solche Liebe haben wir, werden wir auf der Welt niemals finden. Und trotzdem besteht eine Gefahr. Die Länge macht die Last. Dieses lange Warten. Und wir werden müde. Wir werden nachlässig. Und dann kommen Zweifel. Lohnt sich das überhaupt noch? Kommt er wirklich? Ist das nicht alles Humbug, was da in der Bibel steht? Habt ihr schon mal solchen Gedanken gehabt? Geht nur mir das so? Solche Gedanken kommen durchaus mal. Diese Zweifel. Ich weiß auch, woher die kommen. Es ist nicht schlimm, solche Zweifel mal zu haben. Auch diese Fragen zu haben, stimmt das alles wirklich? Bloß bleib da nicht hängen. Dann fang an, wieder das Wort zu lesen. Dann fang dich an, damit nochmal zu beschäftigen und sagen, so Herr, ich bin müde geworden, ich habe meine Zweifel.
Zweifel kommt doch von den Psalmen.
Ja, in den Psalmen werden durchaus Zweifel beschrieben und das ist nichts Unnatürliches, das ist vollkommen menschlich. Aber bleib da nicht stehen, sondern wend dich an den, der wahrhaft ist. Prüf das nach, ob die Zweifel berechtigt sind oder nicht. Frag doch nach. Geh auf ihn zu. Begegnet er dir wirklich? Spürst du ihn noch? Wenn du im Wort liest, spürst du ihn noch? Kommt da wieder was ins... So, genau das ist das. Bleib nicht bei den Zweifeln hängen. Aber die Zweifel, wenn du da dran bleibst und da weiter drüber nachdenkst und dich da hinein da weiter begibst. Und es gibt auch Argumente dafür. In dieser Welt gibt es jede Menge Argumente, dass es Gott nicht gibt, dass er nicht lebt, dass Jesus gar nicht wirklich für uns gestorben ist, dass er überhaupt nicht gestorben ist, dass es nur ein Märchen ist. Können wir alles irgendwo finden. Und dann kommen wir davon ab. Das ist das Problem. Wir entscheiden uns irgendwann, dem nicht mehr an dieser Quelle dran zu bleiben. Wir fangen an, wieder unser Leben selbst in die Hand zu nehmen. Und wir leben dann nicht mehr von dem Öl, das wir von oben kriegen, sondern wir leben nur noch aus uns selber heraus. Und das ist genau der Punkt, wo wir dann, bloß das wird nicht einfach so passieren. Jesus wird uns hinterhergehen. Jesus wird uns immer wieder, der Heilige Geist wird uns immer wieder anstoßen und sagen, wach auf und beschäftige dich damit, nimm das Wort, gebete, ja. Und manchmal gebraucht der Herr auch deine Geschwister dazu. Darf ich dich mal nehmen als Klaus? Klaus, du bist müde. Ja, ich merke irgendwo, du bist nicht mehr so dran. Und dann schüttel ich dich. Nein, schütteln nützt nichts, ich weiß. Aber manchmal möchte ich das gerne, so wie ich das bei manch einem sehe, der müde geworden ist und der irgendwo nicht mehr so richtig von Herzen mit dabei ist. Manchmal möchte ich den schütteln und sagen, so wach auf. Und das dürfen wir auch einander mal tun. Wenn wir merken, dass jemand müde geworden ist, dann dürfen wir den auch mal ermahnen, liebevoll ermahnen, in den Arm nehmen. Alles in Liebe, ne? Genau. Alles in Liebe, in den Arm nehmen und sagen, du, ich würde mich so freuen, wenn du nächsten Sonntag mal wieder im Gottesdienst bist und mal so richtig mitmachst und dich wieder anstecken lässt. Dich wieder anstecken lässt und dich wieder anschließt an die Quelle, damit dein Docht wieder anfängt zu brennen. Wir brauchen uns keinen Vorrat anlegen, sondern einfach verbunden bleiben mit ihm. Ich möchte dabei sein, wenn Jesus wiederkommt. Und ich möchte, dass er mich dann auch kennt und erkennt. Ich möchte mit ihm Hochzeit feiern. Ich möchte Teil der Braut sein. Du auch? Ich gebe euch mal diesen Ausblick. Offenbarung 19, Vers 7. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und die Frau, das sind wir, die Braut, die Gemeinde, hat sich bereit gemacht, hat sich vorbereitet, wartet auf diesen Moment, wenn der Bräutigam erscheint. Es wird geschehen. Die Hochzeit ist geplant. Der Bräutigam ist bereitet. Aber er weiß noch nicht genau, wann es losgeht. Und wir wissen es auch nicht. Und das ist genau das, was Jesus hier sagt. Wir wissen nicht genau, wann der Bräutigam kommt. Also seid wachsam. Wachsam. Achtet drauf. Bleibt dran. Und dann werdet ihr die Hochzeit auch erleben. Amen. Bist du bereit zur Hochzeit? Hast du Jesus im Herzen? Das ist die erste Frage. Ohne Jesus im Herzen kommst du nicht rein. Aber wenn du Jesus im Herzen hast oder wenn du sagst, so, ich habe ihn noch nicht im Herzen, ich habe ihn noch nicht eingeladen, dann ermutige ich dich heute Morgen, du kannst das jetzt tun. Du kannst jetzt die Eintrittskarte ziehen. Und das kostet dich nichts anderes als, ja, Jesus, ich lade dich in mein Herz ein, vergib mir meine Schuld und schließ mich an, versöhne mich mit dem Vater. Und das macht Jesus gerne, er vergibt dir alle Schuld. Und das kannst du heute Morgen, kannst du dich dafür entscheiden und das tun. Und wenn du das tun willst, dann darfst du jetzt die Hand heben. Du kannst auch nachher auf uns zukommen und wir beten nachher für dich. Aber wenn du dich traust, mach's jetzt. Und dann bete ich für dich und du bist ein Gotteskind und gehörst dazu. Ist jemand da? Sonst, wie gesagt, du darfst das auch nachher machen, du musst das nicht jetzt machen. Und all die wir schon an Jesus glauben, die zur Braut gehören. Ich möchte es nochmal sagen, bleib wachsam. Bleib wachsam. Jesus will dich dabei haben. Jesus will dich dabei haben. Er will nicht sagen, ich kenne dich nicht. Sondern er freut sich darüber, wenn du dabei bist. Und er wird alles dafür tun, damit du dabei bist. Du musst deinen Teil dazu tun. Du musst Ja sagen. Viel mehr brauchst du nicht. Ja sagen und die Verbindung halten. Lass dir diese Hochzeit nicht entgehen. Das ist die Hochzeit, das ist der Beginn unseres ewigen Lebens. Wir werden nie wieder sterben. Lass dir das nicht entgehen. Halt die Beziehung lebendig. Die Hochzeit wird stattfinden, ganz sicher. Er wird kommen. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Herr, ich danke dir dafür, dass du kommen wirst, zum zweiten Mal. Ja, und wir warten schon lange. Und es dauert. Und wir sind auch müde geworden zwischendrin, nicht nur darauf, dass du wiederkommst, dass wir darauf warten, sondern auch manches, was wir hier auf der Erde erwarten, wo du gesagt hast, es wird kommen und wir warten darauf. Aber Herr, wir wollen auf dich schauen und wir wollen den Blick nicht verlieren, die Hoffnung nicht verlieren, den Glauben, die Zuversicht, dass du deine Versprechen wahr machst. Dass sie nicht verloren gehen, dass wir nicht enttäuscht werden, sondern wenn du etwas zusagst, dann hältst du auch deine Zusagen. Und darauf wollen wir vertrauen. Herr, wir erwarten deine Wiederkunft. Wir erwarten deinen Sieg hier auch am Lagberg, Herr. Und ich danke dir, dass du uns deinen Geist gibst, dass du uns immer wieder neue Nahrung für unseren Geist gibst, dass unser Licht brennt, Herr. Für dich, aber auch in dieser Welt, Herr. Dass wir nicht resignieren, sondern, Herr, wirklich mit dir unterwegs sind, Herr. Im Glauben, fest an deiner Seite, Herr, ermutigt von dir. Denn du bist das Licht, du bist die Quelle auch unseres Lichtes in uns, Herr, dass unser Geist lebt. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du uns niemals loslässt. Niemals, Herr. Wenn, lassen wir los. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen an dir dranbleiben, Herr. Wir wollen erleben. Wir wollen die Hochzeit mit dir feiern, Herr. Amen. Amen. Amen.